Rost, Rötlisberger Hockey-Tag, Staffel 2, Folge 14 von Ho, Ho, Ho zu Happy New Year. Seid herzlich willkommen. Bist du herzlich willkommen, Thomas Rost. Wie geht's dir?
Du auch, Matt. Mir geht's gut, danke. Und ich hoffe, dir auch. Und du hast schöne Zeit gehabt über die Festtage.
Und wie endlich mal ein bisschen Familienzeit und ein bisschen abschalten. Mit einem Auge noch ins Okay schauen. Und jetzt alles aufarbeiten und ab ins neue Jahr gehen. Was hast du das Gefühl, 2026 für dich eher turbulenter oder weniger turbulenter als 2025?
Turbulenter.
Das kommt aus dem Kanonenrohr. Legen wir los. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, weil auch Hockey im Free TV auf TV 24 und 3 Plus wieder da ist. Am 2. Januar haben wir Kloten Davos, am 3. Januar Davos Ambri, am 6. Januar, am Dienstag Kloten Bern, heute Donnerstag, 8. Januar Rapperswil gegen Langnau. Darum haben wir auch den Claudio Cadonau, der Sportchef von der SC Rapperswil Jona Lakers, zu Gast in Drittel Nummer 2. Und am Samstag, den übermorgen, haben wir Zug gegen ZSC Lions im Programm. Zug mit 3 Niederlagen, jetzt 2026 gestartet. Am 2. Januar geht Zuber mit einem 0-7 in Lausanne. Aber haben auch Verletzungssorgen. Wir schreiten zu den Themen vom ersten Drittel von News Around the Leagues. Und wenn wir schon den Thomas Rost als Teil von unserem Podcast haben, müssen wir fast mit der U20 WM anfangen. Schweiz-Deutschland 14-0, Schweiz-Slowakei 13-2, Platz 3 in der Gruppe A, Viertelfinale aber alt gegen Tschechen 2-6. Tschechen haben dann auch Kanadier rausgeputzt im Halbfinale. Die Schweden haben gegen die Finnen gewonnen im Halbfinale nach Penalty schießen. Und im Finale sind dann Tschechen geschlagen, heisst, Schweden hat U20 Gold geholt. Was ist dir alles geblieben von dieser U20 WM, Thomas?
Für mich ist eigentlich das geblieben. Ich tue mir jetzt da ein bisschen als Prophet auf die Schulter klopfen, dass eigentlich alles genau so rausgekommen ist, wie ich gedacht habe. Mehr oder weniger, resultatmässig. Wenn ich jetzt ein bisschen in die Nuancen reingegangen, finde ich, dass unsere Mannschaft die Erwartungen leicht übererfüllt hat. Resultatmässig jetzt vielleicht nicht, einfach mit dem Ausscheiden im Viertelfinale, das habe ich eben genau gedacht. Aber sie haben gute Spiele gezeigt, wirklich recht gute Spiele gegen Schweden, gegen USA. Dann souverän die Deutschen geschlagen. Bei den Deutschen muss man sagen, die hatten einen schlechten Jahrgang gehabt und ihren Pendant zu unserem Jona Neuenschwander, Max Penkin, der hat gefehlt, verletzungsbedingt. Von dort her habe ich unsere Mannschaft favorisiert gegen die Deutschen. Und, aber der souveräne 4-0-Sieg hat mich auch positiv beeindruckt. Dann auch der Sieg gegen die Slowakei im 50-50-Spiel. Also für mich war es ein 50-50-Spiel.
Hat auf die Angel Rangli Seite können schlammen.
Ja, wobei wir sind, dass ein Sieg ist verdient, eigentlich, finde ich. Eben darum auch eher positiv überrascht. Und dann halt im Viertelfinale gegen die Tschechen sind unsere Grenzen wieder aufgezeigt worden, einmal mehr. Und dann, eben, wenn wir jetzt das Haar in der Suppe suchen, dann muss man sagen, wir sind halt einfach immer noch stocktechnisch, physisch, skillmässig einfach eine Stufe hinter der absoluten Weltklasse. Und das hat sich gezeigt und spiegelt sich auch logischerweise dann halt auch immer wieder eben in diesen Drafts. Und die Resultate haben darum auch eine gewisse Logik, oder? Von dort her gesehen. Was man auch noch vielleicht kann, ein Haar in der Suppe finden, vielleicht, dass es uns jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich fast nie gelingt, gegen die ganz grosse Nationen auf U20-Stufen oder auf U18-Stufen einmal einen Sieg zu landen. Auch in der sogenannten Round Robin, also in der Gruppenspiel nicht, wo ja die Top-Nationen noch nicht auf allen Zylinder laufen. Oder? Mhm. Und dass das aber möglich ist, zeigen einmal mehr die Letten. Das ist noch interessant. Die haben ja letztes Jahr Kanada geschlagen und in dem Jahr, wo man denkt, die Kanadier, die schwören der Rache und werden die mit 10 als vom Eis fegen, haben sie die Athleten wieder unentschieden gemacht, also wieder einen Punkt geholt gegen Kanada. Und das erhoffe ich mir, erwarte ich mir irgendwann dann auch mal wieder von unseren Jungs auf U20-Stufen. Und sonst, ja, eben die Deutschen eigentlich, ich habe auch Dänemark als klarer Abstiegsfavorit gesehen, hat sich auch bestätigt. Schweden war für mich der Geheimfavorit nach Kanada, wo eigentlich ein bisschen enttäuscht hat ein bisschen wir, ich weiß nicht, ob die sehr gut gecoacht waren oder nicht. Müsste ich noch analysieren. Ich habe nicht alle Spiele gesehen von ihnen. Und die Schweden, jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren, haben sie mal wieder den U20-Titel geholt. Und gratuliere, Respekt, grosse Leistung.
Ja, die Deutschen haben gerettet in der Relegation gegen Dänemark 8-4. Und dann haben wir eben die Schweden gegen Tschechien mit 4-2 im Finale. Und Bronze ist an Kanada gegangen. Schön zusammengefasst. Ist dir sonst noch etwas geblieben?
Nein, aber vielleicht eine Randbemerkung. Es gibt ein Gerücht, das schlecht ist für das Schweizer Hockey, wenn ich das hier da einfügen darf. Und zwar das Gerücht lautet, dass unsere U18, die ja abgestiegen ist, wenn die werden ihre Division gewinnen und im Normalfall dann aufsteigen, dass die trotzdem nicht aufsteigen. Weil ein Gerücht besteht, dass auf Juniorenstufe die russischen und die belarussischen Athleten wieder dürfen, an Wettkämpfen teilnehmen. Was würde bedeuten, eben Russland und Belarus kommen zurück. Und die würden dann in der A-Gruppe eingefügt werden. Und die Schweizer müssten dann mindestens ein Jahr warten, bis sie wieder aufsteigen könnten. Das ist das Gerücht, das ist noch kein Beschluss. Aber das Szenario droht ein bisschen am Horizont und das wäre natürlich bitter für uns, vor allem wenn es dann die Erwartungen würde erfüllen und die Gruppe würde in ihrer Division.
Du, 18 WM, jeweils im Frühling nochmal als letzte Runde vor dem Draft, wo sie sich alle nochmal präsentieren können und da wäre die Schweiz jetzt 2 Saisons in Serie, würde sich das Gerücht bestätigen. B-Klassik. Ach, ja, noch neue Schwanderchancen und Zeug und Sachen. Aber der Ante Kopitar hat dann noch BWM gespielt, oder?
Oder wie war's? Ja. Der hat BWM gespielt, ja.
Das mit Slowenien.
Ja, ja. Das Schaufenster ist natürlich zweitklassig, oder? Aber der Ante Kopitar hat den Vorteil gehabt, dass er dort schon in Schweden gespielt hat. Dann eben auch schon hat können gut beurteilt werden gegen hochklassige Konkurrenz.
Ach, herrje. Du hast vorhin vom Coaching gehabt und dann schliessen wir dann die U20 WM ab. Unser Coach war der Jan Gadio, der Patrick Fischer wird beerben als A-Nazi-Coach auf die nächste Saison hin. Was hast du für einen Eindruck gehabt von ihm?
Ja, ich habe es jetzt einfach nur von außen gesehen. Ich habe das Spiel nur am Fernsehen gesehen. Der Eindruck, den ich gewonnen habe von ihm, war sehr ein guter. Die Mannschaft im Griff gehabt. Ich habe das Gefühl, sie war gut eingestellt. Sie haben eine gute Teamleistung gebracht. Also gar nichts auszusetzen. Ein guter Start für den Jan Gadieu. Das wird ihm auch helfen für die Senioren-Nazi.
Wir haben Transfermeldungen. Der Jamiro Reber, wenn wir noch bei U20 WM sind, der geht zu Fribourg-Gottéron. Ah, der Sportchef von Olden ist gesucht wieder.
Moment, sorry.
Das macht gar nicht. Oder vielleicht auch. Das Scouting. Oder der Scout von EAC Biel. Ich genieße die Zeit, wo du uns da schenkst, Thomas Rost.
Oder vielleicht der Präsident vom venezuelanischen Eishockey-Verband.
Ja.
Oder von Burma.
Ja.
Oder von Indonesien.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht eher. Aber gut. Der irgendetwas aufziehen. Der Jamiro Reber geht zu Fribourg-Gottéron. Es zementiert ein bisschen die Rolle, die Fribourg hat. Oder wie schaue ich einfach von außen drauf? Oder was sagst du?
Ja, die Rolle, einfach der Ruf oder die Reputation, oder die Anziehungskraft, die sie im Moment haben für die besten jungen Spieler, das ist eindrücklich. Und ich bin sicher, da sind andere Clubs. Sind auch am Jamiro Reber interessiert in der Schweiz. Und einmal mehr geht er nach Fribourg. Und nicht nebenbei anders. Und der Roger Rönnberg, seine Strahlkraft, die ist immer nach wie vor eindrücklich. Und ich bin gespannt. Also sicher ein sehr, sehr, sehr guter Transfer. Zuzug für Gottéron.
Und jede solche Geschichte untermauert das Ganze wieder. Wir nehmen es auf am Mittwochmorgen. Gestern, Dienstagabend. Für euch vorgestern, Dienstagabend. Der Yannick Popar gegen Langnau. Erster Einsatz in der National League, erstes National League Goal. Er tritt an im Penalty, ist als erster Penalty-Schütz. Er verwandelt das entscheidende Goal. ist Burgdorf und dann Bern Junior gewesen, am 12. Dezember 19 geworden. Und das ist jetzt die erste Saison weg von Bern. Freiburg U21, National League Debüt, National League Goal. Das ist ein bisschen typisch, oder? Weil auch die Schweden sonst junge Spieler einsetzen, eine Rolle geben. Sie sind erfolgreich und das heisst aber auch nichts, dass er ein Goal geschossen hat, sondern nur, dass er auf gutem Weg ist.
Genau. Aber ich mag dem Yannick das so mögen gönnen. Weil ich hatte die Möglichkeit, mit ihm ein längeres Gespräch zu führen, auch über seine Fortläufe seiner Karriere. Und habe dann auch ein paar Spiele von ihm geschaut. Und habe gespürt, dass er da in Bern ein bisschen verkannt worden ist. Und dann hat es den Wechsel gegeben nach Freiburg. Und das, was jetzt gestern passiert ist, ein ganz, ganz ein toller Typ, ganz ein toller junger Mann. Und ich mag ihm das so von Herzen gönnen, dass er da gestern so eingeschlagen hat und als Matchwinner auftaucht ist. Aus dem Nichts quasi wie Phönix aus der Asche, oder wie man dem sagt. Also ganz grossartig und ich wünsche ihm alles, alles Gute Fortlauf von seiner Karriere. Aber wie du, Matt, du ganz richtig gesagt hast, das ist natürlich, man hat jetzt noch gar nichts erreicht. Das ist jetzt einfach mal ein kleines erstes Indiz, dass er auf ganz gutem Weg ist.
Für mich ist immer der Philipp Ekberg ein gutes Beispiel. Der hat in der Allsvenskan, in der zweithöchsten schwedischen Liga, bei Oskarshamnach. Antuna. Ich weiß es nicht mehr. Er ist einmal dort als 15-Jähriger reingehauen worden, hat einen Hattrick geschossen und ist dann wieder zurückbeordert worden und hat, glaube ich, in dieser Saison kein Spiel mehr gespielt in der Allsvenskan, sondern wieder bei den Junioren. Aber auf kein Spiel, Hattrick und dann wieder zurück. Und irgendwie handhaben die das anders. Kommen schneller mal her, aber werden die auch nicht komplett aufgejubelt, sogar nicht als sogar wenn sie Hattrick schiessen, sondern es ist einfach eine gute Entwicklung und Ausrufezeichen und weiter geht's. Aber wer
weiß. So soll es sein.
Ja. So soll es sein. Der Yannick Popard bei Fribourg-Gottéron. Und auf dem Rücken von Fribourg, auf dem Dress vom Julien Sprunger sozusagen, tun wir das Thema wechseln und kommen von der U20 WM definitiv weg hin zum Spengler Cup. Die haben nämlich dort auch gespielt, probiert den Titel zu verteidigen, aber im Halbfinale verloren gegen 1-3 gegen Davos. Und Davoser konnte auch gewinnen in einem fantastischen Finale gegen Collegiate Selects mit 6-3. Wie hast du den Spengler Cup gesehen? Du hast viel zum Schauen in der Altjahreswoche.
Ja, ich habe nicht alle Spiele gesehen, also nur einen Teil davon. Ich bin natürlich eigentlich nicht positiv überrascht, aber erfreut von den Leistungen von den College-Spielern. Und überrascht hat es mich nicht, weil ich das irgendwie schon seit Jahren oder international anerkannt unter NHL Scouts, dass eigentlich die besten College-Mannschaften etwa auf dem Niveau sind vom schlechtesten Drittel in der National League. Allerdings ist die Einschätzung noch erfolgt, wo wir noch 4 Ausländer hatten. Aber trotzdem, das hat dort schon, das zeigt ja eigentlich, wie gut das die sind. Und dann sind sie ja eigentlich noch eine Selektion gewesen. Es ist zwar kein All-Star-Team gewesen. Die allerbesten College-Spieler haben gefehlt. Aber es hat gezeigt, wie ganz hervorragend im US-Hockey mit jungen Spielern geschafft wird. Ich meine, wie die sind geflogen, die haben mit Speed, haben die alles, nicht eben niedergewalzt physisch, sondern mit Speed haben die dagegen gehalten. Und eben Speed ist eigentlich das Zauberwort vom modernen Hockey, oder? Kopfspeed, Skating-Speed und Skills. Und das ist sehr, sehr eindrücklich gewesen, wie die quasi zweitklassigen, ja, Anführungszeichen, NHL Prospects, da hat es ja nicht irgendwie Top 10 Picks oder weiss nicht, was gehabt. Das sind alles so ein bisschen Zweitrunden oder mehr Picks gewesen, mehr oder weniger. Und was die für ein Niveau haben, das ist eben schon eindrücklich, ja.
Und wie? Unser Gast ist schon da. Darum machen wir mit den News von Drittel 1 in Drittel 3 dann noch schnell weiter und kommen jetzt zum Claudio Gadonau in Drittel 2. Ja, wenn er schon da ist, dann nehmen wir selbstverständlich heute Runde. Claudio Gadonau, Sportchef von der SC Rapperswil Jona Lakers. Guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Du hast zuerst noch gesagt, vielleicht lieber ein bisschen später, weil das, wir nehmen sie doch morgen auf, sie gestern noch auswärts in Genf antreten und dann trotzdem ist es ein bisschen früher geworden, weil?
Ja, weil die Kinder sind halt meistens früher wach, darum, das gehört ein bisschen dazu als Familienpapi.
nimmt die auf und los geht's und zackt hängt im Tag. Und nach den Junioren ist jetzt mit dem zumindest einen Senior zu tun und der andere ist irgendwo in der Mitte ein bisschen verloren. Wenn wir schnell bei Genf anfangen gestern, 1-3 auswärts, aber irgendwie dran und super viele Verletzte, haben wir schnell das Match ausgedrückt. Jakob Larsson, Janni Sembacher, Tanner Fritz, Lawrence Pilot, Mauro Duffner, Matthew Kellenberger, Yannick Lennart Albrecht, Jonas Theibel, Niklas Jensen. Wie schaust du auf so ein Matchblatt?
Ja, es ist, also, es hat sich wirklich wie ein Aufsatz gelesen, da, dass, die verletzten Liste. Du hast gesagt, es geht eher etwa eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, aber wenn die verletzte Liste liest bei uns, dann könnte es noch länger gehen.
Der ist das Internet schon gefüllt, richtig?
Ist wirklich ist krass im Moment. Ja, kann man es wirklich auch nicht erklären. Wir haben lustigerweise halt so lange keine Kranke im Moment, so wie viele andere. Wir haben wirklich einfach ganz, ganz viele Jungs, die verletzt sind. Und auch nicht muskuläre Sachen, sondern wirklich auch Sachen, wo ja, irgendwie zwei Schultern und zwei Hände und wirklich Knie, jetzt haben wir das zweite Knie ist gestern noch dazu oder vorgestern dazu gekommen. Mhm. Ist schwierig. Ich glaube, das Line-up, das wir gestern hatten, ist sehr, sehr dünn gewesen. Für das muss ich endlich sagen, haben wir ein extrem gutes erstes Drittel gespielt. Das zweite war schwierig gewesen. Und am Schluss ist es ja fast schade, dass wir nicht noch Punkte holen. Aber ich glaube, mit dem Line-up, das wir hatten, haben wir uns gleich eigentlich anständig gemetzelt.
Das kann man sagen. Du bist new on the top, in Anführungszeichen, und hast schon so viel erlebt in dieser Saison. Ich erinnere mich, im MySportstudio am 13. September ist die Saison gerade losgegangen, in der zweiten Pause vom Spiel Rappi gegen Bern miteinander geredet. Und dort haben wir so ein bisschen über die Sommer geredet und wie der Zack gehängt drinnen war. Wenn wir schnell die Phase nochmal aufwärmen von die Sommer, die du hast, du bist seit dem 2. Mai dabei. Die Sommer, die du hast, wie du on the job hast müssen lernen. Und dann so bis zu dieser ersten 7-Sieg-in-Folge-Serie. Wie schaust du auf diese Phase zurück, wenn wir dort einen Stopp setzen?
Ja, also ich glaube, wenn ich die Phase dann ausweiten darf, bis jetzt, ist es glaube ich, wirklich immer noch ein Lernprozess für mich, jeden Tag, wo ich auch noch neue Sachen dazu lerne. Ich bin sicher, am Anfang bin ich ein bisschen ins kalte Wasser geschossen worden, habe meinen Laptop bekommen und dann hat es mir geheißen, ja, mach. und durch das habe ich ein bisschen meinen eigenen Weg dürfen finden oder bin immer noch dran, meinen eigenen Weg zu finden. Habe sicher immer wieder Fragen, habe dort aber ein gutes Team im Büro, wo mir auch unter die Arme greift oder wo ich mir auch nicht schade bin, um nach Hilfe zu fragen. Aber ja, es war sehr, sehr eine spannende Zeit gewesen, bis jetzt daher. Natürlich, die 7 Siege im Folge haben sicher geholfen. Ich glaube, wenn ich irgendwie auf Bern schaue, der Diego, macht es sicher einfacher, so in eine Saison zu starten. Das ist definitiv so.
Das kann man dann sagen. Ist nämlich am 13. September habe ich euch beide zu Gast gehabt, von New on the Job sind. Während dieser Serie von 7 Siegen in Serie, was denkst du als Sportchef?
Ja, also für mich, ich bin schon der Realist. Ich glaube, man hat dort schon gesehen, auch wenn du die ganzen Stats angeschaut hast, hat man schon gesehen, dass wir absolut am Überperformen sind. Also Goalies haben überragend gespielt, wir haben Glück gehabt hinten, vorne sind alle reingefallen. Also ich glaube, dass dort irgendwann einem die Realität einholt, ist mir immer klar gewesen. Und das habe ich ein bisschen beim VR ein bisschen müssen bremsen, bei den Fans ab und zu. Dass wahrscheinlich nicht so wird weitergehen, bis die 52. Runde gespielt ist, das ist mir klar gewesen. Natürlich hoffst du immer irgendwie, dass es so weitergeht, aber ich glaube, es ist logisch gewesen, dass irgendwann die Zeiten auch werden ändern. Und darum, es ist cool, natürlich nehmen wir die Punkte mit, haben uns auch geholfen, jetzt mit den ganzen Verletzten, die wir hatten, zum irgendwie überleben. Wir haben uns wirklich von Nazi-Pause zu Nazi-Pause gerettet irgendwie. Mit Weihnachten rein jetzt und im Moment ist es wirklich ein bisschen ein Auf und ein Ab mit dem ganzen Line-Up, wo halt ja, fast jedes Spiel ein bisschen anders aussieht.
Welches sind deine zwei, drei wichtigsten Advanced Stats, die du vorne erwähnt hast, wo du am meisten daraus herausliest oder am meisten das Gefühl hast, von denen kann ich profitieren, die sagen am meisten aus?
Ja, gut, es ist schwierig zu sagen, um jetzt da wirklich etwas rauszuheben. Ich glaube, gerade so Schüsse, die wir zulassen, also müssen wir sagen, der Jakob, unser Goalie-Trainer, macht selber noch zusätzliche Stats zu dem, was wir vom 49ing rausziehen. Weil es dort dann ab und zu schaust du es an und dann denkst du so, hä, haben die ein anderes Spiel oder hat er ein anderes Spiel aufgenommen? Darum ist das immer ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, aber ich glaube gerade, ja, Schüsse, die wir zulassen oder Schüsse, die wir probieren abzugeben, dort ist immer so ein Gradmesser für uns, um zu schauen, wie wir ein bisschen unterwegs sind. Aber etwas zum Rausheben dort und zu sagen, ja, das ist jetzt das Wichtigste, habe ich das Gefühl, dass dort sind immer mit ein bisschen Vorsicht zu geniessen.
Wenn wir es gerade bei diesen 7 Siegen in Folge und bei dem Bremsen, wo ich auch von deinem Vorgänger, von Janik Steinmann, immer wieder gehört bei Rapperswil, weil man die Erfolg plötzlich hat und plötzlich so gut ist und die Erwartung ein bisschen dämpfen muss. Du hast vorhin gesagt, das hat dir geholfen, dass du dort auch hast gewusst, hey, wir sind überperformen, alles gut. Nach diesen 7 Siegen in Folge sind 7 Niederlagen in die Serie gekommen. Und das ist ja auch nicht alltäglich. Vor allem nicht für einen Neosportchef. Was hast du, wenn du der Serie von 7 Niederlagen in die Serie denkst?
Ja, ich glaube, ich habe viel erlebt oder dürfen erleben als Spieler auf der anderen Seite. Und mir hat es eigentlich immer geholfen, während ganz, ganz guten Phase, wenn man dort darf man auch ein bisschen härter sein und ein bisschen mehr negativ sein. Ja, und wenn das Team schon am Boden ist und es funktioniert nichts und jeder überbeisst fast, weil er das Goal nicht trifft, ich glaube, dann sind die Sachen auch nicht ganz so negativ immer, wie es vielleicht scheint. Und ich glaube, eben, am Anfang ist nicht alles perfekt gewesen, es hat einfach super ausgesehen. Und nachher, während den ganzen Niederlagen, ist auch nicht immer alles so schlecht gewesen, wie es vielleicht das Resultat scheinen lassen. Wir hatten dort ein paar Spiele gehabt, die wir verloren haben, wo wir eigentlich wirklich gut gespielt haben wieder oder so gespielt haben zumindest, wie wir es uns erwartet. Und das habe ich den Jungs auch gesagt, ich glaube, das letzte Spiel, wo wir verloren haben, steht vor der Nazi-Pause in Davos oben gewesen, was im Recht ist noch. Und dort habe ich den Jungs auch gesagt, hey, wenn wir so spielen die letzten 2 Spiele, dann bin ich überzeugt davon, dass wir noch ganz, ganz viele Hockeyspiele werden gewinnen im Verlauf dieser Saison. Darum, ich glaube, es ist immer, ja, man muss es ein bisschen differenziert anschauen.
Es ist krass, wie alles neu ist für dich. Und dann kommen die Höhen und dann kommen die Tiefen. Du musst schon gewisse Maturität als Sportchef an den Tag legen, dass du auch mit dem kannst umgehen und so ein bisschen die Balance kannst finden. Wie du hast gesagt, dann nimmst du das natürlich aus deiner Aktivkarriere als Spieler raus und kannst sitzen oder musst es als Sportchef vorleben. Im Moment seid ihr auf der Tabelle Platz 7. Das ist, glaube ich, nicht schlecht von den Erwartungen. Oder wie siehst du das, so der Durchschnitt jetzt?
Nein, absolut nicht. Ich glaube, wenn das Saisonziel ist in die Top 10 reingekommen. Logisch, wenn es für mich lange direkt in die Playoffs kommt, ist niemand böse. Aber nein, absolut. Ich glaube, wir sind dort voll im Fahrplan rein. Ja.
Und da kommen wir zum ganz grossen Punkt, wo in der Saisonprognose habe ich gesagt, dass die Fallhöhe relativ hoch ist in Bern und auch bei euch. Ich will mich seither in jeder Folge dafür entschuldigen. Ich habe auch Antworten gefunden, wieso dass ich denke, dass es so ist. Weil meine These war, da war jahrelang jetzt Stabilität mit Janik Steinmann, mit dem Stefan Hedlund, die sind beide jetzt bei Lugano. Jetzt kommst du neu an den Job und es ist Johann Lunz gekommen, der vorher Mühe hatte in Bern und in Mannheim, wie auch immer man Mühe definieren will. Vor Ausgangslage hatte ich das Gefühl, könnte schwierig werden. Wo wir aber mit Janik Steinmann geredet haben, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber es war in dieser Staffel, in dieser Saison, wo jetzt bei Lugano ist und da noch ein bisschen zurückgeschaut auf Rapperswil und auf einen Höhenflug, habe ich plötzlich gemerkt, weil Janik Steinmann hat plötzlich ganz viel von dem von den letzten Saisons, die erfolgreich waren, von sich weggenommen, hin zum Team und zum Kern des Teams gegeben, wo halt schon dort war. Ein Melvin Nifeler wahrscheinlich, ein Nico Dünner wahrscheinlich. Wie erlebst du das? Wie hast du das Gefühl, ist der Erfolg, ist die Stabilität in Rapperswil so fest gewachsen, dass auch auf dem Sportchef-Posten und auf dem Coach-Posten neue Leute kommen können und es funktioniert einfach weiter?
Ich glaube, so ein Kern ist immer extrem wichtig. Ich denke eben gerade die Namen, die du angesprochen hast, der Nico Dünner, der letztes Jahr eine schwierige Saison gehabt hat. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn du neu Captain wirst in der National League, ist doch eine Position, wo ein bisschen etwas mitbringt. Wenn mehr Verantwortung und nachher plötzlich das Gefühl, muss ich jetzt mehr oder muss ich da etwas sagen oder muss ich den Garderobe mehr oder auf dem Eis noch mehr? Was wird mehr von mir erwartet? Ich glaube, es war für ihn auch gerade ein Lernprozess gewesen. Und ich denke, er mit seiner Linie, wo wir eigentlich die ganze Saison hinweg jetzt miteinander spielen lassen, mit dem Gianni Vetter und dem Dominik Lammer, die sind wirklich so ein bisschen der Motor von unserer Mannschaft. Ich glaube, es ist wie, egal ob wir gewonnen haben oder verloren, die Linie ist einfach, die marschiert jeden Abend und ich glaube, es ist so ein Zugpferd für uns. Und ja, nachher logisch, der Melvin hat bis jetzt sehr, sehr gute Leistung gezeigt, über die ganze Saison hinweg, gerade genau gleich wie die war es auch. Aber ich denke, ja, so ein Kern ist sicher wichtig und kann nachher halt so Veränderungen, die es vielleicht um die Mannschaft herum gibt, halt eben abfedern. Das ist sicher ein Vorteil für uns, ja.
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass das, weil das ist auch etwas, was wir Journalisten von außen schlicht nicht sehen. Du kannst höchstens ein Gefühl dafür entwickeln, wenn du siehst, wie die Spieler, wie der Kern, wie die Mannschaft reagiert nach Niederlagen oder auch während dem Spiel auf Rückschläge. Und dort ist meine Frage an dich, wie, auch als Aktiver und jetzt als Sportchef, wie wichtig ist dir, dass der Kern behalt ist, dass du schaust bei den neuen Spielern, dass der zu dem Kern passt, dass du irgendwie einen gewissen Typ Spieler hast von der Charakteristik her, ob dein Garderobe passt oder nicht. Wie wichtig ist, sind die Skills gegenüber den Online-Skills?
Ich glaube, das habe ich in jedem Interview, selbst wenn ich mich auf den Job beworben habe, habe ich das immer wieder betont. Ich glaube, das ist etwas, was ich... ich kann mich als Beispiel nehmen. Ich glaube, als ich auf Zug bin, ich bin bei weitem nicht der beste Hockeyspieler gewesen, technisch gesehen. Sondern ich habe sicher meine Stärken nicht gehabt, aber ich habe sicher als Typ habe ich in die Mannschaft gepasst. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist, eben die verschiedenen Typen müssen in eine Mannschaft reinbringen, dass es nachher am Schluss, ja, vielleicht ist nicht jeder der beste Hockeyspieler, aber als Ganzes funktioniert es nachher, weil, wenn nur 25 andere Ghettos hast, du hast wahrscheinlich eine unglaubliche Mannschaft, aber jeder will irgendwo dann im Powerplay spielen und nur Tschüss blockieren im PK wird dann schwierig. Darum, ich habe das Gefühl, die Charaktere sind extrem wichtig. Gerade in einer Mannschaft, wie wir sie sind, wo du wahrscheinlich nicht 35 Spiele gewinnst, jede Saison. Dass du dort wirklich zusammenbleibst. Und ich glaube, das hat das Tony extrem gute Vorarbeit geleistet. Oder über die letzten Jahre wirklich sehr, sehr gut geschafft. Und das ist auch in meinem Sinn, wo ich so weitergekommen habe.
Du hast es von Zoo gehabt, wo der Reto Klei ist. Du hast es vom Stoney gehabt, mit Janik Steinmann, deinem Vorgänger. Hast Vorbilder klingt immer so blöd. Aber schaust du dir irgendwo etwas ab bei anderen Sportchefs, die du auch als Aktiver erlebt hast?
Ja, ich glaube, abschauen, es ist mehr so die Art und Weise, wie das oder was ich geschätzt habe als Spieler. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich weitergehen will. Ich habe es geschätzt, wenn wir ja, egal, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, die Ehrlichkeit, das habe ich immer geschätzt. Ich glaube, ich habe es am Pass von Müller letztes Jahr gesagt. Und ja, wenn er mir gesagt hat, hey, nächstes Jahr bist du im Fall nicht mehr bei uns. Ich habe ihm gesagt, ja, es scheisst mich an, aber merci, hast du mir gesagt.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht nur im Sport so, es ist überall im Leben. Am Schluss, wenn man ehrlich ist, fährt man am Schluss glaube ich, immer am besten. Und ich glaube, das ist wie die Direktheit, die Ehrlichkeit, die ich geschätzt habe als Spieler und die ich auch so weitergeben möchte.
Thomas, hast du gerade eine Frage? Sonst kommen wir zu den aktuellen Themen, die der Sportchef von der Rapperswil Jona Lakers bewegen.
Ja, wie gehst du mit der Situation um? Wenn jetzt jetzt in Bezug auf Ehrlichkeit, das ist noch spannend. Wie gehst du mit der Situation um, wenn du einen Spieler hast, wo du unsicher bist, ob du den verlängern willst? Und es ist eben nicht klar, ob er bleiben kann oder nicht. Wann sagst du ihm das und was sagst du ihm dann, also dass er quasi wie vielleicht eine zweite Option ist?
Also bis jetzt habe ich das immer, bin ich sehr, sehr offen gewesen in diesen Gesprächen. Ich glaube auch, eben auch bei mir ist es so gewesen. So oft habe ich gesagt, ja, hey, look, du bist einfach nicht Prio 1, du bist von mir aus Prio 2 oder Prio 3. Aber dann weiss ich wenigstens, woran ich bin. Und ich habe das bis jetzt so können machen, ob es wie immer möglich ist. Wenn du zwischendurch vielleicht mal musst, wie, hast zwei Optionen, weisst nicht, was funktioniert nicht. Vielleicht geht es nicht in jedem Fall, aber bis jetzt habe ich das sehr, sehr gut so angebracht.
Kann ich bestätigen.
Kommen wir doch zu denen. Der Tyler Moy, der bleibt. Wie wichtig ist das gewesen? Wie schwierig waren die Verhandlungen gewesen? Wie wichtig ist das gewesen, so ein bisschen als, ich will nicht sagen Leuchtturm, und trotzdem ist irgendwie so, und der bleibt jetzt hier?
Ja, ich glaube, es ist, also jetzt für mich persönlich ist es der erste grosse Vertrag, den ich abschliessen konnte. Für die Organisation sicher extrem wichtig gewesen, dass wir den behalten konnten. Ich glaube, es ist, ja, du sagst Leuchtturm, ich glaube, es trifft sehr, sehr gut. Ich glaube, ja, ein Schweizer von dem Kaliber wäre wie halt nicht ersetzbar gewesen. Und darum sind wir sehr, sehr glücklich darüber, dass er bei uns bleibt.
Das ist schon, also wo es ist, wie die Wahrnehmung als Leuchtturm so, darum habe ich es gesagt. Es ist nicht mehr der ewige Durchlauferhitzer, Rappi, wo das super muss gehalten, dass du eben die Talente hast und weiterentwickelst. Und dann gehen sie wieder zurück auf Lausanne, wie Paragano und Wuadu etc. Ja. Oder ziehen weiter wie der Egli. Sondern jetzt hast du eben mal einen, der bleibt. Hast du das Gefühl, das ist der nächste Schritt in der Organisation?
Ja, ich denke, das ist sicher das Ziel, dass er, ja, eben der Leuchtturm, den du angesprochen hast, dass er der eine oder der andere Spieler, der sagt, so, hey, Moisi bleibt. Die sind etwas am Aufbauen gekommen, ich probiere es doch auch. Ich glaube, ja, Fabrice Herzog ist auch so ein Beispiel, wo sicher ein Schritt geführt wird sein für uns. Darum denke ich sicher, dass er dort so ein bisschen eine Signalwirkung kann haben kann, auch gegen aussen. Und ich meine, er ist ein riesen Vollprofi. Er ist wirklich immer noch eine Stunde länger auf dem Eis als alle anderen und ist draussen und schiesst 7000 Böcke aufs Goal. Ist unglaublich minutiös in seiner Vorbereitung. Es war auch so, in den Vertragsverhandlungen ist eine Zangengeburt, aber am Schluss haben wir das gerne auf uns genommen.
Sind wir noch beim Tyler Moy oder beim Fabrice Herzog jetzt?
Nein, beim Tyler Moy.
Beim Tyler Moy, ja. Weil auf Fabrice Herzog möchte ich natürlich auch kommen. Der kommt von Zug. Oder Daniel Lustinkoff kommt von der ZSC Lions. Jetzt kannst du anfangen wirken. Wie waren diese Vertragsverhandlungen gewesen? Weil da merkst du ja immer die Adresse, wo du bist, oder?
Ja, also ich glaube, ich meine, Lustinkoff ist eigentlich eine von, also wir haben den gleichen Agent gehabt, den gleichen Agent, den ich hatte, meine ganze Karriere war auch bei Musti, am Musti sein Agent gewesen. Darum war eines meiner ersten Telefon ist gewesen, du Musti, kannst echt schauen, dass der zu uns kommt nächstes Jahr. Darum, also es hat sich nachher ein bisschen die Länge gezogen, aber es ist eigentlich nicht so kompliziert, ist es am Schluss nicht gewesen. Ich glaube, wir haben dort sehr, sehr gute Gespräche geführt, haben ihm halt ein bisschen einen Plan können zeigen, was wir mit ihm vorhaben, was er für Chancen hat bei uns. Und ich glaube, das ist einer der grossen Vorteile. Wir können vielleicht nicht finanziell mitheben oder definitiv nicht mitheben finanziell mit den ganz Grossen. Aber wir können halt den Jungs eine andere Rolle bieten, was sie irgendwo sonst nicht überkommen. Und ich glaube, das ist das, was Trapperswil-Jona Lakers sehr, sehr spannend macht.
Und mit dem Fabrice Herzog hast du ja auch nochmal einen Pflock eingeschlagen?
Ja, ich glaube, eben für uns, das ist etwas, was unserem Spiel ein bisschen fehlt. Ich glaube, die Grösse vor dem Goal vor dem gegnerischen Goal sind wir sehr, sehr wenig präsent. Und darum auch tendenziell ein bisschen viel kleinere Spieler. Und darum ist er sicher ein Element, wo uns sicher helfen kann nächstes Jahr.
Lagan ist müssen der Jonas Teibel. Auch der geht zu Freiburg. Wir hatten schon vom Jamiro Reber und Co., wo alle dorthin gehen, weil das irgendwie ein Magnet ist geworden. Was hast du da? Oder wie schaust du auf diesen Transfer, dass du halt nicht alle behalten kannst?
Ja, ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Ich meine, eben, natürlich hätten wir ihn sehr, sehr gerne da behalten. Auch dort haben wir immer ein bisschen die Rollen aufgezeigt, die wir ihm geben können, ob er die in Freiburg überkommt, das wird sich zeigen. Aber ja, natürlich hätten wir ihn sehr, sehr gerne behalten. Und am Schluss gehört es ein bisschen dazu, dass die einen kommen, die anderen haben das Gefühl, das Gras ist irgendwo anders grüner und das ist ein bisschen das Business.
Wie, und das wäre meine letzte Frage, wie schaust du auf Johann Lundskog? Wie hast du zusammen schaffen mit ihm? Wie hast du seine Entwicklung vielleicht miterlebt? Weil jetzt scheint es funktionieren, oder? Nicht wie in Bern oder in Mannheim.
Also, ja, vielleicht noch vorweg, ich meine, in Bern ist er auf Rang 4.
Ich wollte gerade sagen.
Also,
ja, nicht erfolgreich ist.
Sei dahingestellt, aber genau. Zusammenarbeit mit ihm, ja, ist vielleicht noch speziell, weil, also, ja, als ich angetreten bin, war er schon unterschrieben. Genau. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, scheiße, passen wir zusammen, weil am Schluss ist die Zusammenarbeit gleich sehr, sehr nahe. Und dort wirklich, also, riesen Glück, so, oder wie man dem auch immer will sagen, ich glaube, wir verstehen uns sehr, sehr gut, reden die gleiche Hockeysprache, haben die gleichen Ansichten, die gleichen Ideen, sind wirklich, ja, wirklich fast immer sehr, sehr gleicher Meinung, haben ein bisschen die gleiche Art und Weise auch, was man von den Jungs erwartet oder wie man so ein bisschen, ja, wie wir den Alltag sehen oder wenn die Jungs in die Garderobe reinkommen oder in die Halle, was wir von denen erwartet. Und er hat dort, ja, wir haben dort wirklich sehr, sehr die gleichen Ansichten und es ist eine gute Zusammenarbeit dort wirklich. Wir hören einander sehr, sehr viel logischerweise, sehen uns viel, aber telefonieren noch mehr, noch nebendurch. Und bis jetzt macht es sehr, sehr viel Spass, ja.
Ich glaube, und dann überlasse ich das Feld dir mit der Frage, Thomas. Für mich ist das genau das Ding, wenn du als Organisation schaffst, vom Yannick Steinmann zum Claudio Gattonau zu gehen. Und Yannick Steinmann hat ihn als Assistent noch reingeholt, oder? Vom Stefan Hedlund, noch Saisons zurück. Dann funktioniert es irgendwie, wenn eben die gleiche Sprache reden, würden ähnliche Typ Menschen, würden ähnliche Hockey-Ansichten ins Boot holst, dann funktionieren auch die neuen Teile miteinander. Und darum ziehe ich immer wieder den Hut vor der Rapperswil-Jona Lakers, umso mehr, weil ich die Fallhöhe habe betont in der Saisonvorschau. Thomas, bitte, red mich.
Ja, vielleicht jetzt nochmal darauf zurückkommen, auf deine Karriere, wenn du darauf zurückschaust und wenn du jetzt auch vorwärts schaust, dann wirst du ja in dieser Funktion irgendwann auch müssen Vorschläge bringen für Trainer. Für Head Coaches, ob das in Rapperswil oder irgendwo ist, dann. Wenn du darauf zurückschaust, von welchen Coaches bist du am meisten beeindruckt gewesen, von welchen hast du am meisten gelernt als Spieler? Und wenn du jetzt auf der grünen Wiese irgendeinen Coach könntest auswählen, neben dem oder nach dem Johann Lundskog, was sind da so für internationale oder nationale Köpfe dir zugegen, wo du beeindruckt bist?
Ja, also ich habe sehr, sehr viel erlebt. Ich glaube, da ist irgendwie der Heinz Ehler, so, ohne ihn wäre ich nicht dort, wo ich bin. Also vor allem als Spieler oder wo ich als Spieler angekommen wäre. Er hat natürlich eine Art, die ja fast so ein bisschen diktatorisch anmutet, wo ich sage, modernen Führungsstil vielleicht nicht mehr ganz entspricht. Aber ja, trotzdem hat sie irgendetwas gehabt, wo für mich irgendwie gepasst hat, seine Art. Aber ich glaube, am meisten beeindruckt definitiv halt von Dan Tangnes. Ich glaube, er hat es wirklich geschafft, egal ob du 3 Minuten oder 25 Minuten spielst, er hat es geschafft, dass jeder von diesen Jungs das Gefühl hat, hey, ich bin unglaublich wichtig für das Ganze. Weil wenn ich die 2 Minuten, die ich habe, nicht richtig performe, dann geht das Ganze in sich zusammen. Und du hast dich immer sehr, sehr wertgeschätzt gefühlt. Und ja, einfach irgendwie die Menschlichkeit. Es ist schwierig zu erklären, aber du hast dich wirklich gut aufgehoben gefühlt, halt einfach bei ihm. Und ich glaube, das ist etwas, wo mega wertvoll war. Du kommst jeden Tag halt gerne arbeiten. Ist aber auch etwas, wo mit den Jungs jetzt sagen, ist bei Johann genau gleich. Aber ja, beim Dan ist es wirklich so, ja, fast so ein bisschen. Ja, er hat fast irgendetwas von einem Sportpsychologe, wie er mit dir redet oder wo er genau weiss, was für Tasten das er muss drücken muss, dass nachher irgendetwas rauskommt. Und ich glaube, das ist etwas, wo mega spannend ist. Und ich glaube, das ganze Hockey-Technische bin ich irgendwie mit 32 auf Zug gekommen und habe gedacht, so, was habe ich bis jetzt eigentlich überhaupt gespielt? Das ist ja, also, dass man Hockey so kann auseinandernehmen, dass jeder weiss, wenn der dort oben Scheibe hat oder blaue, dann schießt er nicht auf den Pfosten, sondern schießt auf den Pfosten, weil dann dort der Dritte oben runterkommt für den Rebound. Und wenn man das 1000 Mal so spielt, ist die Chance grösser, dass man das Goal schießt, als wenn man 1000 Mal auf den anderen Pfosten schießt. Darum, es ist, ja, es ist sehr, sehr spannend gewesen. Und ich glaube, er ist ja, als, eben als Mensch einer, der ja, ein unglaubliches Gedächtnis hat für Spieler. Irgendwie, wenn du siehst ihn ein Jahr nicht, nachher siehst du ihn irgendwo in der Garderobe, dann kommt er und sagt, ah ja, du bist ein klein, geht's ihm gut. Und dann denkst du so, dass der das immer noch im Kopf hat. Und, also es ist nicht nur einfach Smalltalk, sondern ja, es ist ihm wirklich auch wichtig, wie es den Leuten hinten angeht. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr cool ist. Darum, Dan Tangnes wäre definitiv der, den ich am meisten davon lernen durfte. Ja.
Letzte Frage vielleicht noch, wenn ich darf. jetzt als Rapi Eber sind sicher auch ein Club, der Anziehungspunkt ist, jetzt wie für einen Austinkauf. Wenn du die U20 WM rekapitulierst, hast du sicher geschaut. Welches ist dein Wunschspieler jetzt neben dem Austinkauf von dieser U20 WM-Mannschaft von der Schweiz?
Für mich ist so ein, also ich sage, einer, der sehr, sehr gut in unser System reingepasst hätte. Er hat aber auch schon im Freiburg unterschrieben.
Der Jamiro Rebber.
Wär sicher ein Jamiro Rebber gewesen. Ich glaube, er wäre ein Kandidat gewesen für uns, der sehr, sehr spannend gewesen wäre mit seinem Speed, mit seiner Energie, mit Intensität, wo ja wirklich wie die Faust aufs Auge zu unserem Spielstil passt hat mit seiner Schnelligkeit und Explosivität. Darum er sehr, sehr ein spannender Spieler. Und ich glaube, der Usti hat sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Zeigt, dass er wirklich ein Führungsspieler ist auch. Und auf internationalem Niveau kann verheben. Und ja.
Jetzt sind die Rappers und Hypels bei Freiburg. Und bist du da auch Sportchef, auch so ein bisschen schauen, so, und wer bekommt jetzt die Rolle und die Eiszeit wirklich und wer nicht? Und wenn wir auch mal anrufen und fragen, ob nicht vielleicht gleich im zweiten Anlauf zu euch kommt?
Ja, also ich glaube, am Schluss gibt es, Anfang der Saison, gibt es in jedem Team irgendwo wieder solche, die unglücklich sind. Die Frage ist nachher immer, ja, trifft man sich nachher dort oder ist der Spieler nachher, ich glaube, am Schluss gehst du irgendwo her, weil du das Gefühl hast, die haben einen Plan und irgendwie den verfolgt man nachher auch. Ich glaube nicht, dass du nachher irgendwie 2-3 Jahre unterschreibst und nachher sagst im August so, ah, nein, jetzt hat es noch andere da, jetzt will ich gleich nicht mehr. Ich glaube, das ist, so einfach ist es dann auch wieder nicht.
Nein, es muss schon mehr tun und langfristig sein, das sehe ich. Claudio Gattona, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sicher, dass du relativ lange noch in dieser Funktion wirst. Der Hockey ist weiter erhalten bleiben. Ich habe das Gefühl, du hast super from the get-go das Zeug gelernt und verinnerlicht und schon jetzt wirklich gestanden. Und wir schreiben den 7. Januar, wir nehmen es am Mittwochmorgen auf. Du hast schon so viel erlebt und glaube, so viel können umsetzen, wie du sagst. Die Lernphase geht weiter und hört auch nie auf. Aber das Fakt, solche Exponenten zu Gast bei uns zu haben, aber auch einfach in der Hockey-Schweiz zu wissen wie du, da hat Rappi auch einen super Job gemacht. Ganz herzlichen Dank.
Danke noch einmal. Danke.
Und genau.
Ich habe Freude an den Exponenten, die wir hier zu Gast haben, Thomas. Wir sind, ich will nicht sagen, unterbrochen worden, wir waren eigentlich noch in dritter Nummer 1 bei den News. Und zwar haben wir den Spengler Cup abgeschlossen mit den Collegiate Selects, die im Finale Davos 3-6 sind. Unterlegen, aber haben Freude gemacht. Über den Channel müssen wir gar nicht so viel reden, weil es im Moment auch nicht so fakt aus Schweizer Sicht. New Jersey Devils, hey, wir nehmen sie Mittwoch auf, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei den New York Islanders mit 0-9 verloren. Die Winnipeg Jets sind auf dem letzten Platz im Westen mit dem Nino Niederreiter. Reden wir ein anderes Mal darüber. Wir haben die National League noch nicht thematisiert. Und der Start ins Kalenderjahr 2026 mit Olympia und der Heim-WM vor der Tür. Die grosse News, wo man glaub, noch nicht viel darüber sagen kann, aber es ist glaub, wichtig, es kommuniziert für beide Seiten. Der Lars Weibel wird nach der Saison nach Sportdirektor beim Verband, neu Sportdirektor bei Ambri. Das habe ich das Gefühl, ist ein Riesenglücksfall für Ambri. Oder wie siehst du das?
Ich kann es nicht so beurteilen. Es ist noch schwierig, weil Ambri ist sehr eine spezielle Kultur. Und falls sie wissen vielleicht mehr jetzt über sie kennen den Lars Weibel besser als ich kenne nur oberflächlich. Und wenn das passt in der Kultur, dann kann das eine Erfolgsgeschichte geben, absolut. Und ich bin aber auch gespannt, wer den Entscheid eigentlich getroffen hat. Oder? Das ist ja vielleicht ein Präsident gewesen, wo vielleicht nicht mehr lang Präsident ist, oder dann sind es schon andere gewesen, oder er ist es gewesen und bleibt. Das sind alles für mich so ein bisschen Fragezeichen, oder? Weil wenn das ein Gremium war, wo auch in Zukunft das Gremium wird sein, dann ist das natürlich schon ganz ein positiver Puzzlestein auch für eine gemeinsame Zukunft. Und ich meine, vom Netzwerk und vom Know-how, vom Auftreten her, vom Lars Weibel, da müssen wir gar nicht diskutieren, sehr eloquent und Posterboy in dem Sinn, schon älteren, aber ja, da passt es definitiv. Amber ist aber schon sehr speziell und sie sind auch ein Club, der halt doch auch jedes Jahr, sage jetzt mal, latent ums Überleben kämpft. Weil es ist nicht in Stein gemeißelt, dass immer auch schon Letzter wird. Und wenn man Zweitletzter wird, muss man ja dann trotzdem auch noch in die Entscheidungsrunde gehen. Also, ein Damoklesschwert vom Überleben, das hängt irgendwie auch ganz weit am Horizont, auch bei Amber irgendwo. Und das sind natürlich dann Vorzeichen, die auf eigentlich heisst sehr, sehr ein anspruchsvoller Job.
Das ist eigentlich Gotardo Arena. Und da sind aber die Fragezeichen natürlich weiterhin. Für mich ist mehr, wie komme ich aus dem ganzen Duca und Cereda Schlamassel raus? Immerhin mit dem Lars Weibel.
Ja, absolut. Also sicher grundsätzlich von dem, was ich weiss, von den wenigen, was ich weiss, glaube ich, ist das ein smarter Entscheid.
Weil sie brauchen wahrscheinlich auch gewisse Beständigkeit und müssen das oder beides auch gegen aussen demonstrieren. Weil der Dominik Zwerger ist zum Beispiel so ein Beispiel, der wechselt von Amber zu Biel.
Genau. Ja, also das ist sicher ein relativ gewichtiger Abgang. Aber Amber hat es immer irgendwie geschafft, wieder irgendwelche Spieler aus dem Hut zu zaubern, die dann gleich kompetitiv sind und mit der ja, einfach mit der speziellen Atmosphäre, die dort herrscht. Das ist manchmal wie ein zusätzlicher Spieler, wenn die in der Euphorie sind und es nach vorne getrieben werden. Und es ist eine grossartige Hockeykultur dort.
Dominik Zwerger von Amber zu Biel. Good on Biel, finde ich. Guten Transfer von Ihnen. Und mit dem Fabrice Herzog von Zug zu Rapperswil wären wir jetzt eigentlich zu dritt und Nummer 2 zum Claudio Gattonau gekommen. Der hat aber wegen seiner Kinder schon ein bisschen früher aufstehen können, obwohl sie gestern in Genf gespielt haben. Darum haben wir dritt und Nummer 2 schon gehabt und kommen jetzt smooth direkt zu dritt und Nummer 3, wo ich euch den QR-Code einblende, wenn ihr uns schaut, über YouTube, über die OnePlus-App oder über die MySports-App. Dort könnt ihr uns Fragen stellen. Noch besser eigentlich via WhatsApp-Message. Wir sind definitiv auch in der neuen Zeit angekommen. Über 076 720 95 33 ist auch in der Beschreibung innen unten dran. Wenn ihr uns hört, über Apple Podcasts, Spotify etc. Und ganz wichtig, dort kann man eben auch Voice-Messages schicken. Und an dem habe ich immer besonders Freude. Und darum möchte ich auch Wir sind nächste Woche wieder für euch da, wieder ganz viele Fragen beantworten, weil wir haben schon wieder ganz viele Fragen reinbekommen. Und vor allem positives Feedback. Und das in einer Zeit, wo nicht überall nur positiv geschrieben wird auf all diesen Social Media Kanälen, das freut mich enorm. Ganz herzlichen Gruß da aus der Community. Alles Gute euch im 2026. Frage da hier kommt von Deutschland.
Habe die Ehre zusammen. Ich bin der Markus aus Augsburg, Deutschland, verfolge aber schon seit einiger Zeit das Schweizer Eishockey und die Schweizer Liga. Und also, was man halt von hier aus so mitkriegt. Und weil ich ganz scharf auf ihr das lief bin, möchte ich Ihnen beiden heute mal eine Frage stellen, die nicht unbedingt was mit dem aktuellen Spielbetrieb zu tun hat. Und zwar, welches ist für Sie beide das jeweils schönste Eisstadion, die schönste Arena, die schönste Halle, beziehungsweise wo sind Sie jeweils von der Stimmung, von der Atmosphäre oder vom Ambiente her am liebsten, gern auch international? Vielen Dank, beste Grüße und hopp HCD. Servus, Dankeschön.
Also Markus aus Augsburg, dass das geht, ganz klar. Und ich glaube, das ist genau der richtige gefunden, weil der Thomas ist ein weit travelender Mann.
Ja, ich habe jetzt spontan bis jetzt erst den Gedankengang noch nicht über die Schweizer Grenzen raus geschafft, aber ich kann das noch ergänzen. Ich fange jetzt mal in der Schweiz an. Rein von der, wenn ich jetzt in ein Stadion reingehe, allein, dann ist für mich ganz klar HC Davos. Das ist einfach eine Kathedrale. Aber das hat jetzt nichts mit der Stimmung zu tun, in dem Sinn, sondern einfach die Schönheit, die Anmut vom Davoser Hockeystadion. Grosses Kompliment an Architekt. Dann, von der Atmosphäre würde ich sagen, Ambri. Wenn Ambri in einem wichtigen Spiel in Führung geht oder in Führung liegt, dann ist es fast eigentlich unübertrefflich, würde ich sagen. Und sonst kenne ich natürlich, es ist noch spannend, Finnland zum Beispiel hat eine ganz andere Eishockey-Kultur. Mhm. Ich schaue aber gerne Spiele dort, weil mich dunkt, oder bei uns sind die Fans sind leidenschaftliche Fans und laut und manchmal auch parteiisch und unfair. Einfach weil sie so leidenschaftlich sind. Und sie verlieren manchmal auch den Kopf und sehen eigentlich gar nicht mehr, was richtig abgeht. In Finnland ist viel eine stillere Eishockey-Kultur, aber sehr eine hochwertige auf eine Art. Also, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten da in der Schweiz, aber in Finnland hat der durchschnittliche Hockey-Fan sehr viel Sachverständnis. Ich sage jetzt mal ein bisschen mehr Sachverständnis vielleicht als so ein die einseitigsten, heißblütigsten Fans in unseren Stadien. Darum finde ich die Atmosphäre dort eigentlich auch noch sehr, sehr spannend. Mehr du?
Das ist genau, das ist ein ewiges Thema, wo ich aber enorm Freude habe, wie viel das unsere Podcasts hören, wo ja jetzt wirklich nicht nur an der Oberfläche irgendwo ein bisschen rumtümpelt, sondern wo probiert, durch dich vor allem, Thomas Rost, ein bisschen tief hineinzubringen. Und dort merke ich, vielleicht ist auch eine neue Zeit da, wo man sich auf die neuen Sachen wieder ein bisschen mehr einlädt. Hat auch damit zu tun, dass man bei Podcasts natürlich nicht wie irgendwo beim Radio muss hören, was gerade kommt, sondern man kann sich genau das auslesen, was man will und wo man vielleicht auch etwas dazulernen will. Durch Thomas Rost, wie gesagt. Aber es ist auch immer für mich als Journalist schön, auch mit dem Claudio Gadonau können reden und einfach etwas zu lernen von einem Spieler, der unter dem Dante Hanglis gespielt hat. Und so weiter und so fort. Aber, bitte?
Ich habe noch zwei Erfahrungen, sind wir jetzt international, doch noch, wobei die nur indirekt mit dem Stadion zu tun haben, aber gleich irgendwie die Frage vielleicht im übergeordneten Sinn auch beantwortet. Ich mag mich an ein Spiel in Russland erinnern, wo Russland U18 die WMK hat. Und dort in dem Stadion, wie in Russland gespielt hat, ist unglaublich viel Pathos in dieser Halle inne gewesen. Ganz, ganz anders als bei uns im Westen oder in Nordamerika. Das war auch sehr eindrücklich gewesen. Pathos, wo eigentlich die gegnerische Mannschaft irgendwie fast ein bisschen eingeschüchtert hat. Mhm. Und dann noch ein Erlebnis vor dem Stadion von den Toronto Maple Leafs, wo ich irgendwie probiert habe, Tickets überzuholen für ein Spiel. Dann hat es geheißen, ja, du musst einfach da in Starbucks einen Kaffee holen und dann musst du irgendwie eine Stunde, bevor die Kasse aufgeht, weil für jedes Spiel müssen sie irgendwie 1000 Billette freihalten für Tagesgäste. Du musst einfach dort anstehen. Und es war kalt und ich bin in Starbucks und es eine riesige Kolonne gehabt. Und das war eine fantastische Stunde gewesen, weil da jetzt nur Leute gab, die angestanden haben, die richtig diehard Hockey-Fans waren, die einfach nicht so reich waren, dass sie eine Saisonkarte leisten konnten in Toronto. Und da wurde diskutiert worden über den übernächsten Draft, welche Spieler vielleicht könnten zu den Toronto, was die gut können, was die nicht so gut können. Die Fans dort haben so viel gewusst über die jungen Spieler wie ein Scout. Also das hat mich massiv beeindruckt. Das war eine ganz, ganz tolle Sache. Ja.
Das ist eben auch das Mutterland vom Eishockey. Aber ja, die Stimmung in den Schweizer Stadien, und da komme auch ich endlich zu meiner Antwort, ist eben der gleich fantastisch. Ich glaube, vielleicht auch ein bisschen, weil man hier wirklich einfach Club-Fan ist und dort manchmal alles andere vergisst. Aber die Stimmungen, und ich will niemandem auf den Schlips treten, die Stimmung in Lausanne zum Beispiel während der Finalspiel, das ist crazy. Und auch eine schöne, dunkel gehaltene, moderne Arena. Die Stimmung in Freiburg, wenn Sekunden vor Schluss der Ausgleich oder das entscheidende Goal gefällt. Nicht schlecht, auch in der neuen Arena. Man ist imponiert oder beeindruckt von Lausanne in den letzten zwei Finals und ist dann aber nach Zürich gegangen in die neue Arena. Und auch dort kann es richtig, richtig laut werden. Ich habe Biel irgendwie noch gern, weil das so richtig einfach ein schönes, mittelgrosses Stadion ist und irgendwie sympathische, easy Leute ringsherum. Das genau gleiche mit Langnau und Rapperswil. Bern ist aber, tut dem etwas weh, weil auch ich in den 90er Jahren mit Rotzoleinen und Howarth dazumal im Tempo bin zu Gast war, wo State of the Art war dann, wo sogar das Nummer 1 war, Zuschauer Krösus von Europa, vor Köln dazumal noch. Und das war riesig. Und heute, wenn du dort bist, merkst du einfach, ja, ist halt nicht mehr so. In Genf ist es ein bisschen ähnlich. Dafür haben wir dort die fast besten Kommentatorenplätze. Lugano halt auch langsam ein bisschen älter. Zug, modern, auch gut. Bei dort, glaube ich, noch mal auch Playoff gewesen. Und kann auch laut werden. Kloten halt älter, Ambri neu, und du hast schon beschrieben. Und sogar, und dort bin ich ein Stamp-Tramp, oder habe ich alle mal erwähnt, wie ich das wollte. Auch der Ajoa in Prontrupt in Bochonsui. Wenn dort von der Stehrwand eines Goal schießt, dann kann es richtig, richtig laut werden und ein richtig schöner Moment sein.
Ja, ich komme vielleicht noch auf den Fragesteller zurück. Ich mag mich erinnern zu Zeiten von Marcel Gotsch. Das war mal eine Draft-Hoffnung im deutschen Hockey. Dann wurde er draftet, bei den Schwenninger Wild Wings gespielt. Bin ich oft in Schwenningen gegangen. Und das ist so eine Oldschool-Halle. Also ziemlich schitter, aber eine unglaubliche Stimmung dort auch gehabt. Es war recht laut gewesen. Ich bin immer gerne auf Schwenningen gepilgert. Den Marcel Gotsch schauen, aber meine gute Erinnerung auch in Landshut, DL2 schon Spiel gesehen, wo Tom Kühnhackel zum Beispiel dort gespielt hat. Da bin ich auch beeindruckt gewesen. Also es ist auch sehr, sehr laute, so ein bisschen oldschool, aber es hat einfach nur so geschmeckt wie nach dem alten Eishockey, noch nicht so wie dem modernen Tempel. Und das hat mir irgendwie angepasst, hat mir auch gefallen.
Herzlichen Dank, das liegt an dir, Markus aus Augsburg. Wir sind wieder da mit Hockey im Free TV auf TV 24 und 3 Plus. Ihr habt vielleicht schon reingeschaut, 2. Januar, 3. Januar, vorgestern, 6. Januar, heute, Donnerstag, 8. Januar, 19.40 Uhr. Rapperswil gegen Langnau. Rapperswil mit dem Claudio Cattanau, mit dem Sportchef, wo wir gerade gehört in Drittel Nummer 2 am Samstag, den 10. Januar, Zug, wo schwierige Start hatte im Jahr 2026 gegen ZSC Lions. Uns gibt es nächste Woche wieder. Thomas, herzlichen Dank für diese Woche.
Danke dir. Freue mich auf nächste Woche.
Irgendwie ja. Dann sind wir so richtig warm für das Jahr 2026.
Genau. Dann haben wir dann irgendwann, glaube ich, auch wieder NHL spielen.
Richtig, richtig.
Ja.
Wir reden nächste Woche darüber, freue mich.
Das freue ich mich auch.
Macht's gut. Herzlich willkommen. Yeah.